sections. Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komme, dass du hörest. Am Tage, da er reden will, tu auf dein Herz und halt dich. Da er an dir sein Werk will tun, lass deiner Hände Arbeit ruhen. Wir wollen beten. O Herr, wir haben alle die Unruhe unseres Lebens mit hereingebracht. Und der Lärm des Tages erfüllt unsere Herzen und unsere Gehirne. Und nun hilf uns, dass wir unser Werk ruhen lassen, damit du dein Gnaden- und Errettungswerk an uns tun kannst. O Herr, wir haben es so nötig. Wir wollen dir bekennen, dass in unserem Leben viel Schuld und Sünde ist. Wie haben wir dich auch in der vergangenen Woche betrübt mit viel Lieblosigkeit und Unreinigkeit und Ungehorsam. Wir legen es unter dein Kreuz, Herr. Nimm du uns an. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 9. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrt in ihren Synagogen und predigte die frohe Botschaft von dem Reiche Gottes und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volk. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir schlagen das Lied 30 auf. Während dieses Liedes wird das Opfer für die Jugendarbeit eingesammelt. Drei Punkte hören Sie eben an. Der Karneval hängt zusammen mit der Passionszeit, der Leidenszeit Jesu Christi. Ehe man diese Zeit eintritt, wollte man in der katholischen Welt sich noch einmal austoben und dann beichten und fasten. Dieser Zusammenhang mit der Passion Jesu macht den Karneval zu einem lästerlichen Unternehmen vor dem man Christenleute nur ernstlich warnen kann. Es gibt keinen anständigen und keinen unanständigen Karneval, sondern nur einen gotteslästerlichen Karneval. Lassen sich auch durch die Stimme der Öffentlichkeit nicht irreführen. Es schrie nochmal, alle Heil Hitler, und es war doch verkehrt. Zweitens, es muss jedem auffallen, welche Förderung und propagandistische Hilfe der Karneval bekommt durch die römische Kirche. Es ist unendlich propagiert worden, dass im katholischen Männerwerkskarneval der Bischof dabei war. Es wird da deutlich, dass er eine durch und durch römisch-katholische Einrichtung ist. Seine Förderung ist ein Stück der Gegenreformation, die wir in unseren Tagen erleben. Ein durch römischen Karneval benebeltes Volk wird am Ende die römische Messe und römischen Papst schlucken. Und drittens, was die Förderung des Karnevals durch städtische und staatliche Behörden anlangt, dann kann man nur erinnern an das alte Rom, wo die Behörden ja auch durch Brot und Spiele das Volk von anderen Dingen abgelenkt haben. Jedes Volk bekommt die Behandlung, die es verdient. So, nun singen wir Nummer 30. Der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesen Tagen sprechen über den Namen Jesus. Über den Namen Jesus. Und da finde ich einen wichtigen Text, Apostelgeschichte 16, Vers 18. Da wird erzählt, wie Paulus in Philippi einer Sklavin begegnet, die einen Wahrsagergeist hat. Und die läuft Paulus immer nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. Solches tat sie manchen Tag. Aber Paulus wandte sich um und sprach zu dem Dämon, zu dem Geist. Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zur selbigen Stunde. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute ist so ein heiserer Tag, da muss alles vorher noch einmal husten. Bitte tut das jetzt. Meine Freunde, die Älteren unter uns haben zwei Kriege mitgemacht. Die brachten viel Schlimmes mit sich. Zu dem widerwärtigsten gehörten für mich die sogenannten Frontberichte, die jeden Tag erschienen. Erinnern Sie sich, wäre da die Wahrheit vernebelt und vertuscht. Ein katastrophaler Rückzug, hieß in dem Frontbericht. Eine kleine Frontberichtigung wurde durchgeführt. Wenn Divisionen verloren gingen, dann fielen einige Gefangene dem Feind in die Hände. Ich habe ein sehr übles Gefühl, wenn ich an diese jahrelange Verfälschung und Verbiegung der Wahrheit denke. Und sehen Sie, darum ist es mir sehr interessant, dass auch die Bibel Frontberichte enthält. Dieses Buch, das aus der Welt der Wahrheit stammt, der Wahrheit, enthält Frontberichte. Wenn man die Frontberichte denkt, die man erlebt, ist das sehr interessant, diesen biblischen Frontbericht anzusehen. Wir beschreiben den Text und die Predigt, ein biblischer Frontbericht. Und weil ich ein abgrundtiefes Misstrauen habe gegen die Aufmerksamkeit beim Stehen, ich glaube, wir würden besser einen Text sitzen, dann lese ich ihn nochmal. Paulus wandte sich um und sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du ausfährst. Das sagt er nicht sehr macht, im Geist, in ihr. Ein biblischer Frontbericht. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, wo verläuft eigentlich die Front, von der in der Bibel die Rede ist? Sehen Sie, unsere arme Welt ist von vielen Fronten zerrissen. Von vielen Fronten. Da ist die große politische Front zwischen Ost und West. Da ist die Front zwischen den Rassen. Die Auseinandersetzung zwischen Farbigen und Weißen in der Welt wird immer härter. Da sind die wirtschaftlichen Fronten. Gewerkschaften und Konzerne. Da sind die konfessionellen Fronten zwischen den Kirchen. Ja, die Welt ist von tausend Fronten zerrissen, sie gehen bis in die Häuser und Familien. Vor ein paar Tagen sagte mir eine Frau: Wissen Sie, der Sohn ist ja auf meiner Seite, aber die Töchter sind auf der Seite des Vaters. Da sah man die Fronten. Nicht eine Front mitten durch eine Familie durch. Meine Freunde, es ist etwas Auffälliges, dass die Bibel all die Fronten, die wir aufrichten, denn ja eben noch die Rede war, sehr, sehr leicht nimmt. In der Welt der Bibel gelten diese ganzen Fronten nicht. Die Bibel drückt es so aus: Vor Gott ist kein ansehender Person. Es ist so ein wichtiger Punkt, dass ich einen Augenblick darauf eingehen muss. Sehen Sie, wie steht es in der Bibel zum Beispiel mit Rassengegensätzen? Zwischen Farbigen und Weißen. Davon der Bibel die Rede? Oh ja. Im Propheten Jeremia kommt ein Moor vor, der heißt Ebed-Melech, haben Sie noch nicht mal gehört. Und es ist sehr interessant, dass ausgerechnet dieser Ebed-Melech ganz besondere Verheißungen Gottes bekommt, namentlich spezielle, weil er sich im Glauben zu dem Propheten Jeremia gehalten hat und sich um ihn angenommen hat. Gott sieht nicht an, dass ein Schwarzer, der gilt weniger, gibt es vor ihm nicht. Und im Neuen Testament kommt auch ein Farbiger vor. Wisst ihr wo? Ja, ja. Kämmerer aus dem Mohrenland. Moin. Kämmerer aus dem Mohrenland. Aber wir sehen ja. Und es ist merkwürdig, der wird nicht auch eine Nuance mit Minusvorzeichen versehen, sondern wird uns geschildert als ein redlicher Mann, also ein besonders redlicher Mann, für den Gott besondere Heilsveranstaltungen trifft, um ihn zu seinem Sohn zu ziehen. Nein, vor Gott gibt es keine Rassengegensätze. Und wie steht es mit den politischen Gegensätzen? Seht, zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, und sie kommt ja aus der Welt Israels, gab es schrecklichen politischen Hass. Welch ein politischer Hass bestand zwischen Israel und Samaritern.
und zwischen Israel und der römischen Besatzungsmacht. Die Bibel kommt aus der Welt Israels. Spüren wir was von dem Hass gegen die Samariter und gegen die Römer?
Gegenteil. Der Herr Jesus erzählt von einem Samariter, der edler war. Sie kennen doch die Geschichte vom barmherzigen Samariter hoffentlich nicht. Der edler war als alle Leute in Israel. Und ein römischer Hauptmann wird uns hingestellt als Vorbild des Glaubens. All die Fronten, die wir so kennen, werden weggewischt. Nicht, wenn die Bibel von dem barmherzigen Samariter spricht, das wäre wie wenn der CDU-Versammlung von einem barmherzigen Bolschewisten die Rede wäre. Und der römische Hauptmann, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wenn er nie mehr in der Versammlung von einem Hauptmann die Rede wäre, der eine Atombatterie kommandiert und an Jesus glaubt. Nicht? Das ist alles weg gewesen. Und seien Sie es mal so übertragen, nicht? Darüber lässt sich natürlich diskutieren. Ich möchte nur deutlich machen, dass die Bibel tatsächlich unsere Fronten nicht anerkannt. Wie steht es mit den konfessionellen Gegensätzen? Es gab damals einen abgrundtiefen konfessionellen Gegensatz. Der war der zwischen den Juden und den anderen Religionen. Die Heiden. Man gab einander nicht die Hand. Und die Bibel sagt gelassen, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alle selig macht, die an es glauben. Die Juden und auch die Heiden. Und da sind alle gerufen. Und Jesus sagt nicht, kommt her zu mir, Katholiken oder Evangelischen, sondern kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Sehen Sie, alle unsere Fronten werden im Licht der Bibel merkwürdig blass. Wir können sie nicht ignorieren, sind da. Aber die Bibel gibt ganz neue Vision, sagt der Amerikaner, ganz neuen Blick. Diese Fronten werden im Blick, im Bild, also im Licht der Bibel blass. Die Bibel kennt nur eine einzige Front. Aber die nimmt sie ernst. Und wer in die Welt der Bibel hinein will, muss das sehen, dass die Front zwischen Licht und Finstern ist, zwischen dem geoffenbarten Gott Jesus und dem Teufel. Das ist die einzige Front, die Bibel ganz ernst nimmt. Das ist die Front, die wir gar nicht ernst nehmen. Wir wollen diese Front ansehen. Ich weiß, dass ihr Denken hier in andere Bahnen bringt, also die Bibel unser Denken in andere Bahnen bringt. Wir müssen mal folgen. Wir wollen diese Front ansehen, die Bibel ernst nimmt. Diese Front zwischen geoffenbarten Gott, Jesus und dem Satan. Es gibt eine packende Geschichte in der Bibel, da führt der Satan den Herrn Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und dann sagt er, dies ist alles mir übergeben. Und Jesus widerspricht nicht. Das heißt, das Reich der Finsternis ist sehr, sehr mächtig. Und es hat seine Religion. Hier kommt eine Magd vor, eine Sklavin, die hat einen Wahrsagegeist. Das ist ein Dämon. Meine Freunde, das ist die Religion der Finsternis. Horoskop, Wahrsagen, Pendeln, Besprechen. Alle diese Dinge des Aberglaubens, die hoch und niedrig bei uns treiben. Das ist die Religion der Finsternis. Und in diese Welt der Finsternis, wo Satan sagt, alles mir übergeben, da bricht aus der anderen Dimension, aus der Dimension Gottes, der Sohn Gottes ein, der Herr Jesus. Jesus brauchte mal ein wundervolles Bild, um sein Kommen zu verdeutlichen. Er sagt, er ist ein Raubritter. Er braucht den Ausdruck, ein starker Gewaffneter. Er hat viele Gefangene in seine Burg geschleppt.
Und eines Tages kommt ein Stärker über ihn und entreißt ihm Gefangene. Und das ist in Jesus geschehen. So versteht die Bibel Jesu kommen. Da ist also eine Front. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser. Führt die Gefangenen siegend heraus. Die gefangene Satan sitzen hier, die Jesus herausführen will. Es geht hier nicht um ein bisschen Erbauung und Religion, sondern dass Jesus gefangene Satans herausführen will, aus den Banden und Ketten und Kerkern. Wo verläuft nun die Front? Sieh, ich habe mal eine Predigt gehört, da sagt der Pfarrer, die Front zwischen Licht und Finsternis geht mitten durch unser Herz. Hat er recht? Es leuchtet uns allen ein. Aber er hat nicht recht. Die Bibel sagt ganz anders. Die Bibel sagt so. So jauchzt Paulus. Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich seines lieben Sohnes. Man ist im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes. Und ein drittes gibt es nicht. Der Teufel weiß das. Sehen Sie, als diese Magd in Philippi auf den Paulus stieß, da schrie sie entsetzt, erschrocken, immerzu hinter ihm her, zwischen hinter Paulus und seinem Gefährten. Diese Männer sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. Dass ich so sage, sie hat auf einmal Menschen der anderen Uniform gesehen. Mitten in der Großstadt der Finsternis laufen Knechte Gottes. Da entsetzt sie sich. Der Einbruch Jesu Christi kommt auf mich zu. Da sind zwei Welten zusammengeprallt. Sie ist im Reich der Finsternis, diese arme Sklavin. Und diese Männer sagen, er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich des Sohnes Gottes. Das sind zwei Welten. Man ist entweder hier oder dort. Die Bibel zeigt diese Front so klar, meine Freunde, dass wir erschrecken und dass wir fragen müssen, auf welcher Seite stehe ich. Und ich bitte Sie, nehmen Sie diese Frage nicht leicht. Man kann sich schrecklich täuschen, das kostet ein ewiges Leben. Ich habe neulich einen Mann gesprochen, der sagte, ich bin enttäuscht von ihm, jetzt habe ich meinen Glauben verloren. Da habe ich gedacht, und keine Ahnung, um was es geht. Weil ich nichts taube, springst du in die Hölle? Ja. Lieben Freunde, nehmen wir es nicht leicht mit der Frage, auf welcher Seite stehe ich. Jetzt ein zweites. Der Name Jesus, von dem wollten wir ja reden, in diesem Epiphania-Sonntag, der Name Jesus ist die Waffe der Gemeinde Jesu Christi. Hören Sie? Zweitens, der Name Jesus ist die Waffe der Gemeinde Jesu Christi. Sehen Sie, das größte Wunder der Weltgeschichte ist meiner Meinung nach das, dass die Gemeinde Jesu Christi noch nicht vom Erdboden verschwunden ist. Was ist gegen sie eingesetzt worden? Die Mächtigen der Welt haben die Jünger Jesu auf Scheiterhaufen und in Arenen geschleppt und sie auf tausende Weise getötet. Sie wurden in Gefängnisse geworfen und verbannt, die Jünger Jesu. Und das war noch das Primitivste. Zu allen Zeiten haben größte Gelehrte ihre subtilste Weisheit aufgewandt, um nachzuweisen, dass dies Evangelium Unsinn sei. Wie oft ist das Evangelium wissenschaftlich widerlegt worden, nicht? Aber das sind noch nicht die wichtigsten Waffen des Teufels. Nicht die Gewalt der Gewalthaber und die Spitzfindigkeiten der Gelehrten sind für die Gemeinde Jesu das Gefährlichste. Viel gefährlicher für die Gemeinde Jesu Christi sind verweltlichte Kirchen, die die Gewissen einschläfern und die Sünder nicht mehr warnen. Da sagt man uns, seht, dieser Wein eines biblischen Realismus ist viel zu stark. Mensch, das beunruhigt ja die Leute. Wenn du von Auferstehung Jesu und Hölle und so redest, wir wollen euch Wasser hineingießen, theologisches Sprudelwasser, so lang, bis ein milder Trank geworden ist, den man ohne Beunruhigung, Schlaflosigkeit zu sich nehmen kann. Hier verliert die Gemeinde Jesu Christi ihren wirklichen Atem. Und das ist noch nicht alles, meine Freunde. Der Teufel hat noch stärkere Waffen gegen die Gemeinde Jesu eingesetzt. Können Sie mich hinten verstehen? Oder nicht? Danke, letztes Mal sagte jemand, man hätte es nicht hören können. Sehen Sie, über all dies nimmt sich der Fürst der Finsternis jeden Jesus-Jünger persönlich vor. Mit ganz speziellen Anfechtungen. Davon weiß jeder, der Jesus kennt, ein Lied zu singen. Oh, wie viel angefochtene Kinder Gottes sitzen hier. Da zeigt dann der Teufel glitzernd die Sünde und sagt, komm, es lohnt sich, dein Heiland zu verraten. Oder er redet dir ein, das Kleid deiner eigenen Gerechtigkeit steht dir wundervoll. Du brauchst doch keine Vergebung der Sünde, keine Buße, du bist richtig. Du brauchst keine Predigt anhören von einem Sünderheiler. Oder die Wogen der Trübsal kommen über uns, dass wir nicht mehr atmen können. Arme Gemeinde Jesu Christi. Es ist das größte Wunder, dass er noch existiert. Ich meine die richtige Gemeinde Jesu Christi. Mit welcher Waffe will diese arme Gemeinde Jesu Christi der Macht der Finsternis begegnen? Meine Freunde, unser Text zeigt die Waffe. Sehen Sie, Paulus ist in Philippi. Da kommt die ganze Finsternis der Großstadt, dieser Hafenstadt auf ihn zu, in Gestalt dieser Magd, dieser besessenen Magd. Paulus steht in dem Reich der Finsternis gegenüber. Da zieht er seine scharfe Waffe hervor. Es ist der Name Jesus. Jesus. Im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, sagte dem Dämon, dass du ausfahrst. Und er fuhr aus. Der Name Jesus ist die scharfe Waffe der Gemeinde Jesu Christi. Nicht ihre Gelehrsamkeit, nicht ihre Geschicklichkeit, der Name Jesus. Freunde, ruft ihn an in euren Kämpfen und Nöten und Anfechtungen. Halt ihn der Hölle entgegen im Sterben. Ruft den Namen Jesus aus wie ein siegreiches Feldgeschrei in diese arme, verlorene, verrückte Welt. Der Name Jesus ist die Waffe der Gemeinde Jesu. Es ist der Name dessen, der am Kreuz starb. Seht ihn vor euch, den Mann in der Dornenkrone. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, der Name des Mannes von Golgatha. Ich möchte das mal eben deutlich machen. Sehen Sie, wenn ich Jesus im Glauben ausspreche, wenn ich gar nicht mehr beten kann, wenn ich Jesus sage, erinnere ich Gott daran, dass er mich durch Jesus für sie erkauft hat, dass ich ihm gehöre. Wenn ich Jesus sage, erinnere ich den Teufel daran, dass er keinen Teil an mir hat, weil ich durch Blut Jesu versöhnt bin. Wenn ich Jesus sage, erinnere ich mein eigenes Gewissen daran, dass ich ja gereinigt und gewaschen und sein Eigentum bin. Der Name Jesus ist eine wundervolle und herrliche Waffe. Nun muss ich allerdings eine Einschränkung machen. Hören Sie, der Name Jesus ist kein Zaubermittel in der Hand unbekehrter Menschen. Es gibt eine Geschichte ein paar Kapitel weiter, von der man nicht weiß, ob sie lustig oder traurig ist. Da waren ein paar Beschwörer, die hatten erlebt, welche Macht der Name Jesus ist. Und da haben sie es auch versucht. Da war ein Taubsüchtiger und die gehen hin und nennen den Namen Jesus. Und das ist fast lustig zu lesen, wie der Schuss nach hinten losgeht, wie der tobsüchtige Besessene sich auf sie wirft und überprügelt, dass sie halb nackt und verwundet aus dem Hause flüchten. Ich verstehe die Geschichte nicht ganz, die Bibel hat große Geheimnisse, aber das eine verstehe ich. Nur gläubige Herzen können die scharfe Waffe des Namens Jesus erfolgreich handhaben. Wie wünschte ich, dass solche unter uns sind. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Biblischer Frontbericht. Wir sagten, wie die Front verläuft. Der Name Jesus ist die scharfe Waffe der Gemeinde Jesu. Und das Dritte muss ich noch unbedingt sagen, was der biblische Frontbericht aussagt. Es geht in diesem Kampf immer um den Einzelnen. Wir sind fast 1000 Leute, aber es geht um den Einzelnen. Sehen Sie, in den Frontberichten der Weltkriege ging es selten um den Einzelnen. Ich erinnere mich nicht, dass da drin stand, dass mein Sohn totgeschossen wurde. Das spielte keine Rolle. Da ging es nur um 100.000, um Armeen und Divisionen. Ganz anders der Frontbericht Gottes. Da geht es um den Einzelnen. Hier wird mit dem scharfen Schwert des Namens Jesus ein Sieg erfochten. Was wird erobert? Eine arme Sklavin. Da lacht ein General. Dafür lohnt sich's. Gott lacht nicht. Gott weiß, dass der Teufel sich um den Einzelnen große Mühe gibt. Wissen Sie, davon kann ich als Jugendpfarrer Bände erzählen, wie der Teufel sich um den Einzelnen Mühe gibt. Was meinen Sie, was er in diesen Tagen arbeitet, um einzelne Herzen endlich in seine Gewalt zu bekommen? Zu beflecken, dass sie keinen Mut haben, umzukehren. Und noch viel mehr geht es Gott um den Einzelnen. Sehen Sie, da ist die arme Sklavin. Gott hat sie geliebt. Sie wissen ihren Namen nicht. Ihre Herren haben sie ausgebeutet. Aber Gott hat sie geliebt. Der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sie geliebt. Seinen Sohn für sie gegeben. Jesus starb für diese Sklavin. Sein Blut tropft auf Golgatha für diese Sklavin. Gott schickt für sie in die Riesenstadt Philippi den großen Völkerapostel, damit sie am Ende errettet aus der Obrigkeit der Finsternis, versetzt ist ins Reich des Sohnes. Und jeder Junge, der hier sitzt, und jeder von Ihnen soll es wissen, so ernst ist es Gott jetzt mit Ihnen. Gott liebt Sie brennend. Für Sie hat er einen Sohn gesandt. Für Sie hängt Jesus angenagelt am Kreuz. Für Sie tropft sein Blut in den Sand. Für Sie steht er auf. Ihnen geht er nach. Er lockt Sie durch das süße Evangelium. Er klopft bei Ihnen an. Er ruft sie bald mit Lieben, bald mit Leiden, kamst du, Gott, mein Herr, zu mir, dir mein Herz zu bereiten. Sehen Sie, zu den schönsten Worten Jesu hat für mich immer das eine Wort gehört aus Lukas 15. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn heute Morgen ein einzelnes Herz den Schritt tut aus der Finsternis ins Licht, dann werden die himmlischen Räume erfüllt mit Jubel und Freudengeschrei. Das interessiert die Ewigkeit, noch kein Mensch selig wird. Und Jesu Beute. Möge es geschehen, dass im Lauf dieses Tages die himmlischen Räume mit Freude erfüllt werden, weil ein Sünder hier Buße getan hat. Wir wollen beten. Herr, wir können nur bitten, immer wieder bitten, Herr, lass deine Todesfeind
an mir nicht verloren sein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und das Lied 33 aufschlagen. Wir singen den Vers 3. Vers, und da muss ich eine Bitte aussprechen, die hier mitten im Gang sitzen, bitte gehen Sie während des Liedes schon raus und nehmen Ihre Stühle mit raus, sonst gibt es hier eine kleine Katastrophe, nicht? Die vor der Säule sind, am Schlussvers, müssen Sie schon raus und die Stühle wegnehmen. Und man kann also da auch rausgehen, da hinten, nicht? Ich bitte, dass die Mitte des Saals, soweit es nicht an den Büchertisch will, da rausgeht und die Galerie an der Treppe, es gibt immer so Stau. Und nun lassen Sie uns still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Auf den Himmel schau.